NASA Talk.
Jay, Marco und Gofi erklären die Welt.
Einen wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Morgen, wann immer ihr da draußen euren Lieblingspodcast hört.
Bei uns ist es richtig guten Morgen, ne? Bei uns ist richtig guten Morgen.
Gerade ist richtig guten Morgen.
Ja, weil Thorsten ja auch also früh wollte und ja. wir sind richtig früh heute schon am Arbeiten, ne?
Ja, ich habe noch einen Beruf, früh, ne?
Ja. Also wir machen das ja auch immer Beruflich.
Oh, okay, stimmt.
Ja, Thorsten, bei dir denkt man eigentlich immer, du machst eigentlich nichts anderes außer Podcast aufnehmen. du kannst uns nachher vielleicht mal in 3 Sätzen nochmal kurz erzählen, was denn dein eigentlicher Beruf zurzeit ist, weil du in so vielen Podcast-Formaten dein Gesicht in die Kamera hältst, wollte ich gerade sagen, aber das stimmt ja meistens nicht. Auf jeden Fall deine Stimme erhebst. Genau. Aber dazu gleich. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist.
Ja, hallo ihr beiden.
Genau, und an euch da draußen, unsere Lieblingszuhörenden, wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und wir freuen uns natürlich, heute ein tolles Gespräch mit Thorsten Dietz hier zu führen über ein wichtiges Thema. Und wir sind nur zu zweit heute, müssen wir mal ganz kurz sagen, weil wir hoffen, dass der Marco noch kommt, aber irgendwie ist er nicht da.
Wir hoffen, Marco, es geht dir gut.
Genau.
Und nichts ist passiert und wir haben schon einmal für dich gebetet und ja, jetzt fangen wir einfach an.
Genau, also irgendwie, wir wissen auch nicht, wo Marco steckt. Der ist bisher noch nicht aufgetaucht. Vielleicht taucht er irgendwann im Laufe des Gesprächs auf. Wir werden sehen.
Genau.
Vielleicht hat er die Uhr nicht umgestellt oder so.
Mhm. Kann ja sein.
Gut, also wir wollen jetzt hier gar kein ewig langes Vorgeplänkel machen. Heute ist der 1.4., der 1. April, vielleicht macht der Herr Michalsik einen kleinen April-Scherz mit uns. Marco, den wir lösen uns auf, Prank hatten wir letztes Jahr, das musst du nicht wieder machen. Das kam nicht gut an, nur so nebenbei erwähnt.
Das stimmt, das kam wirklich nicht so gut an.
Egal, heute ist der 1. April, man sagt das ja heutzutage immer gerne, damit man irgendwie auch einordnen kann, wann die Folge aufgenommen worden ist. Und wir haben 9.18 Uhr jetzt in diesem Augenblick frühmorgens, wie der Gofi erwähnt hat. Und wenn diese Folge erscheinen wird, laut Plan, ist das der Kirchentagssonntag. Also wenn ihr auf dem Kirchentag gewesen seid, fahrt ihr jetzt vielleicht zurück und könnt uns dabei hören. Und dann habt ihr uns vielleicht dort auch live gesehen. Das wäre schön, weil wir tatsächlich beim Kirchentag mit dabei sind mit Hossa Talk.
Also aus eurer Perspektive waren wir letzten Donnerstag live auf dem Kirchentag.
Genau.
Genau.
Jo, ein paar kurze Ansagen. Am 17. Mai sind wir beim Kirchentagsfestival in Würzburg. Ich habe das immer fälschlicherweise als einen Jugendkirchentag bezeichnet, da muss ich mich mal ganz offiziell entschuldigen. Irgendwie hatte ich das so abgespeichert, aber der offizielle Titel ist Stadtkirchentagsfestival Würzburg am 17. Mai am Nachmittag. Also wenn ihr Bock habt zu kommen, freuen wir uns sehr, viele von euch zu treffen. Dort sind wir live mit Hossa Talk live dort und werden über die Fragen mit euch reden, die euch so beschäftigen.
Und direkt in der anschließenden Woche sind Marco und ich mit Poetry Talk unterwegs. Das ist eine Mischung aus Lesung, Talk und Spoken Word. Das haben wir schon öfters mal aufgeführt. Und diesmal sind wir im Südwesten mal wieder unterwegs. Und zwar am Dienstag, den 20. in Heidelberg, am Mittwoch, den 21. in Stuttgart, am Donnerstag, den 22. in Wintersulgen, in das Landei, das ist da so dann in der Bodenseeregion. Am 23. sind wir in der Schweiz, also auf der Schweizer Seite des Bodensees, in Abon. Und dann machen wir Schluss am Samstag, den 24. in München, in der berühmten Sprachschule Edeltraut, wo der Dirk und ich auch schon mal gewesen sind.
Sehr schön.
Genau, das wäre ganz toll, euch da zu sehen. Es sind ganz besondere Abende, diese Poetry Talks.
Das kann ich definitiv unterschreiben. Jeder Abend ist anders, weil immer Texte zu anderen Texten führen und tolle Gespräche sich darüber ergeben.
Total.
Aber Gofi, da habt ihr ein ganz schönes Programm vor euch.
Das sind
ganz
du, viele ja, und, Termine, und also. Jetzt gerade bin ich von der Tour zurückgekommen mit der Jasmin Brückner. Da haben wir vier Abende hintereinander gemacht. Das ist sehr intensiv und anstrengend, aber auch wirklich wahnsinnig schön. Ja. Es wird mal wieder so richtig getourt in diesem Frühjahr.
Ja, ja. Ne? Mit der Rudeltalk-Tour und so weiter. Also ich auch mit Super 2 habe ich einige Termine im Frühjahr. Also es ist ganz schön, ein bisschen unterwegs zu sein, ne?
Ich. Ja, total.
Ne? Ins Land zu kommen.
Früher war es ja so, zu Zeiten König Davids, da sind die Könige im Frühjahr in den Krieg gezogen, aber wir gehen lieber auf Tour und, und machen Poetry Talk oder Super 2 Konzerte.
Wir machen Friedensarbeit.
genau. Anstatt, das wusste der König David damals einfach.
Ja, das wusste er noch nicht, dass das auch möglich ist.
Das war schon lange her.
Und ich damit angefangen hat, was auch verkehrt. Ne? Ja. Make love, not war, war auch nichts. Ne?
Ja, nee, stimmt. Ich wollte gerne noch eine Sache loswerden für euch, liebe Freundinnen. Unsere App, die wird, da wird es immer aktiver. Also unsere Hossa-Talk-App. Manche, die jetzt zuhören, wissen das möglicherweise gar nicht, dass unser Podcast wirklich was Besonderes ist. Hossa-Talk ist wirklich was Besonderes, denn wir haben eine eigene App. Da gibt es andere Podcasts, die beneiden uns ein bisschen darum, dass sich die HörerInnen über eine App verabreden und vernetzen können und so. Die gibt es und die ist sehr aktiv. Und ich wollte euch gerne mal ermutigen, falls ihr in der Vergangenheit mal eine Hossa-Talk-Regio-Gruppe gebildet habt mit anderen zusammen. Wie wäre das, wenn ihr die mal wieder aufleben lassen würdet? Denn manche sind dann über die Pandemie doch eingeschlafen oder aus anderen Gründen. Und aber das ist doch eine tolle Sache, sich zu vernetzen, sich kennenzulernen und sich gegenseitig vor allen Dingen auch zu ermutigen. Man hat manchmal so ein bisschen das Gefühl, wir treten in Zeiten ein, in denen man Ermutigung und Gesellschaft und Gemeinschaft irgendwie doch recht gut gebrauchen könnte. Ich bin einfach mal in die Gruppenabteilung der App gegangen und ich sehe, es gibt eine Gruppe in Basel, in Berlin, in Oberbayern, in Frankfurt, in Hamburg, in Dresden, in Hannover. Also da kannst du so richtig so die ganzen Orte durchgehen. Es ist wirklich, wirklich viele Gruppen. Heilbronn sehe ich hier, Thüringen, Rottenburg. Wo ist denn Rottenburg? Bremen, Stuttgart und so weiter und so weiter. Vielleicht lasst ihr die einfach mal wieder aufleben und wir treffen uns mal wieder alle so in unseren Gruppen. Ich habe übrigens eine Gruppe für die Region Fulda gegründet, weil ich da
wirklich?
Freunde habe.
Mhm.
Ja. Und wir haben auch gefunden, wir sind da, also ich arbeite da mit einer tollen kleinen Gemeinde zusammen, die versucht, neue alternative Wege zu gehen. Und ich habe gesagt, ey Leute, lass uns doch mal gucken, ob es bei uns in der Nähe auch Hossa-Talk-Hörer gibt. Von so gut. Und jetzt gibt es also diese Gruppe in der Region Fulda. Wenn du irgendwie da in der Region lebst und das jetzt hier gerade hörst, melde dich da doch mal. Wir würden dich wirklich super gerne mal kennenlernen.
Und Gofi, du bist dort der Hauskreisleiter?
Oder? Ja, ich bin echt sowas ähnliches wie ein Hauskreisleiter in Fulda.
Ja, dass ich das noch erleben darf. Also ich erinnere dich an manche deiner Rants. Einfach nur mal so, um dir ein schlechtes oder ein gutes Gewissen zu machen. Das darfst
überhaupt
du
nicht.
Entscheiden.
The times they are a-changing, hat doch schon der Bade gesungen. Und ich gehe darauf auch ein. Ich registriere, die Dinge verändern sich und ich bin bereit, mich mitzuverändern. So, wir treten also in neue Zeiten und auch in neue Lebensphasen ein. Ist das nicht schön?
Ja, und das ist eine schöne Überleitung eigentlich zu unserem wirklich wundervollen Gast, Thorsten. Du bist einer unserer Evergreens quasi. Du warst schon einige Male hier, jetzt schon länger nicht mehr. Und ich habe mich sehr, 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 sehr gefreut, dass du uns zugesagt hast für diese Folge, weil ich es sowieso immer schätze, mit dir zu reden und ich auch deine Podcasts höre. Ich freue mich einfach über dich als Mensch und als Theologe. Du hast so wundervolle Dinge, die du der Welt mitteilst. Also ich einfach an dieser Stelle mal ein bisschen Honig ums Maul geschmiert, bevor du dann gleich den Kopf abgehackt kriegst. Nein, ich bin einfach total froh für das, was du der Christenheit anbietest. So quasi an Nachdenkenswerten, an Theologischem und vor allen Dingen auch an deiner Mentalität. Darüber werden wir auch wahrscheinlich heute ein bisschen reden. Du bist, also irgendwie hat man immer das Gefühl, du willst eigentlich mit jedem reden. Ich weiß nicht, ob die Leute immer mit dir reden wollen, aber zumindest in deinen Äußerungen ist egal, auch wenn du theologische Positionen oder so deutlich ablehnst, auch das sagst du zu, ja zum Teil, spürt man immer die Offenheit. Eigentlich bist du gesprächsbereit und das schätze ich total. Weil da fühle ich mich ein bisschen verbunden. Das denkt man manchmal nicht von mir, weil ich manchmal so rotzige Aussagen mache. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich genau diese Mentalität. Ich habe vorhin versprochen, dass du uns noch ganz kurz erzählst, was dein eigentlicher Beruf zurzeit ist. Vielleicht für die Leute, die das nicht wissen, gib uns mal ein paar Takte.
Ja, danke schön. Ja, ich bin inzwischen in Zürich, seit auch bald 3 Jahren insgesamt, ne, in Zürich. Da arbeite ich bei Focus Theologie. Das ist eine Stelle für Erwachsenenbildung, die getragen wird von allen Deutschschweizer reformierten Kirchen. Was ist da mein Job? Ja, Erwachsenenbildung. Ne? Was macht man da? Ich mache das noch sehr klassisch. Ich gebe einen Theologiekurs zum Beispiel. Da bin ich alle 2 Wochen mindestens. Hab da 20 Leute, wo wir alle theologischen Themen bequatschen. Ich reise so ein bisschen durch die Schweiz, halt hier Vorträge auf Zuruf. Zu meinem Job gehört aber auch sehr viel Online-Sachen. Ich habe hier einen Podcast Geistzeit zusammen mit Andi Loos. Wir beide sind Focus Theologie und wir bloggen auch ein bisschen. Jetzt im April, habt ihr ja gesehen, haben wir eine Reihe von Blogs über Kreuz und Auferstehung veröffentlicht, unser Osterndossier ja. Bei Focus Theologie. So Sachen machen wir. Ja, und gucken einfach, wie kann man ja Theologie wieder sexy machen. Ne? Also ganz normale Menschen mit Lebensfragen, mit Gottfragen, mit Sinnfragen. Wie können die da irgendwie einsteigen? Und da probieren wir, was geht.
Theologie sexy, das ist schön.
Hat ja Jay eigentlich recht, Thorsten, dass du bereit bist, mit allen Leuten zu reden? Oder würdest du sagen, da zeichnest du mich vielleicht ein bisschen falsch?
Ja, aber es heißt mit allen, ne? Also ich glaube tatsächlich, dass man mit allen reden wollen sollte, alle, die mit anderen reden wollen. Ne? Es gibt halt Menschen, die gar nicht mit anderen reden wollen, sondern andere zutexten oder ideologisieren oder bequatschen. Boah, wenn man das merkt, das bringt dann leider so gar nichts. Das ist reine Lebenszeitvernichtung. Aber das ist ja auch kein Lebensschicksal. Ne? Da kommt man durch ganz schlimme Entwicklungen rein, dass man taub wird für das, was andere sagen können oder nicht mehr hören kann, sich irgendwie dicht macht und abschaltet. Sehr schade. Aber eigentlich ja. Ich weiß nur, manchmal sind die Bedingungen nicht mehr gegeben. Ne?
Genau. Heute reden wir so ein bisschen darüber. Soll ich einfach mal den Stab übernehmen, Jay? Oder hattest du noch eine Frage, die du gerne an Thorsten loswerden
wolltest? Nö, ich finde, jetzt war genug Vorgeplänkel. Ich meine, den Thorsten kennen ja eh die meisten Menschen aus unserer Podcast-Sphäre. Ich dachte nur, es wäre vielleicht schaltet ja mal jemand ein, der Thorstens Namen noch nie gehört hat. Könnte ja sein, deswegen Dankeschön, Thorsten. Goofy, ja, nimm den Stab in die Hand und führ uns ein in unser Thema.
Wir haben vor einiger Zeit immer wieder mal die Köpfe zusammengesteckt bei Hossa Talk und haben überlegt, sag mal, worüber sollte man denn nochmal unbedingt reden? Ist ja klar, machen wir ja dauernd, machen wir alle, macht ihr auch, Thorsten. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, ich würde wirklich gerne über die Frage sprechen, wie anschlussfähig ist der evangelikale Glaube an den Faschismus? Und das ist, glaube ich, eine Frage, die man vor einigen Jahren vielleicht sogar, ja, doch, als Donald Trump das erste Mal gewählt wurde, da gab es plötzlich so Momente, wo man gedacht hat, das ist eine relevante Frage. Aber in den Jahren zuvor wäre das, glaube ich, ein Affront gewesen, Faschismus und evangelikal sozusagen gleichzeitig in den Mund zu nehmen. Hätte ich gedacht, zumindest. Wenn wir jetzt uns überlegen, wie die Dinge sich weiterentwickelt haben, jetzt auch in der zweiten Amtszeit von Donald Trump, welche Rolle gerade auch die evangelikalen ChristInnen dabei gespielt haben und so weiter, da ist das jetzt irgendwie eine Frage, die so ein bisschen auf dem Tisch liegt. Und ich habe gesagt, Leute, ich würde wahnsinnig gerne mal darüber sprechen und eigentlich am liebsten mit Thorsten. Und du hast vor kurzem bei Das Wort und das Fleisch eine sehr lange Folge veröffentlicht, zusammen mit Martin Hühnerhoff über den christlichen Nationalismus. Und du bist Autor eines Buches über die Evangelikalen oder was man darunter so versteht. Und da dachte ich, also wenn irgendjemand dann möchte ich gerne mit Thorsten darüber reden. Und ich bin sehr froh, dass du gesagt hast, ja, mache ich gerne. Hältst du es für eine gute Frage, für eine relevante Frage?
Also ja, leider ist eine wichtige Frage. Es ist aktuell natürlich eine sehr relevante Frage. Die hat aber auch eine lange Geschichte. Ne? Der Begriff des Christofaschismus, der müsste bald 50 werden. So, ich keine Ahnung. Also Dorothee Söller hat vor 45, 50 Jahren schon vom Christofaschismus geredet. Und sie hat damit die christliche Rechte der damaligen Zeit gemeint. Jerry Falwell, Pat Robertson, diese ganzen Leute. Das war für sie faschistoid. Man hat irgendwann so das Gefühl gehabt, so in den späten 60er, 70er Jahren saß der Faschismusvorwurf sehr locker. Ne? Also bei sehr linken deutschen CDU war ja auch Faschismus. Ich wurde übrigens auch mal in den 90ern in Marburg als Faschist beschimpft und angeschrien. Und das waren aber auch Leute, für die war CDU, die Kohl-Regierung war, auch protofaschistisch. Und bei Dorothee Sölle konnte man manchmal das Gefühl kriegen, sie war manchmal leicht auch über dem Punkt, aber wenn man es heute liest, ist es nicht schlecht gealtert leider. Ne? Also denn diese Entwicklung von christlicher Rechter zu christlichem Nationalismus, da gibt es einfach Verbindungslinien und das hat sie damals im Grunde auch schon so bezeichnet.
Ja, genau. Also mich hat die Arbeit von Annika Brockschmidt halt sehr irgendwie aufgeweckt. Ja. Ne? Wir haben uns öfter mal darüber unterhalten, über das, was sie so gearbeitet hat und so. Und wenn ich dann in meinen Kreisen so, ich komme ja, also wir gelten ja als Postevangelikale, das halt bedeutet, wir waren mal irgendwann Evangelikale und viele unserer Bekannten und Familienangehörigen und so weiter sind noch evangelikal. Wenn man in diesen Kreisen so plötzlich das Wort Faschismus und Amerika und so in den Mund nimmt, dann merkt man immer so ein bisschen, wie alle so ein bisschen zurückgehen und sagen, ja, nur übertreib mal nicht. Also das Wort Faschismus ist dann doch ein bisschen groß, ne? Aber mittlerweile habe ich den Eindruck, nee, wir müssen dieses Wort in den Mund nehmen und wir müssen da ganz genau hingucken, oder? Du siehst es auch so.
Ja, auf jeden Fall. Das sagen ja auch die politischen Analysen in den USA. Die besten Faschismus-Experten, Forscher, Timothy Snyder, viele andere, sagen, natürlich müssen wir darüber reden. Jetzt müssen wir darüber reden. Das ist in diesem Halbjahr eine ganz entscheidende Frage, in welche Richtung es sich entwickeln wird. Und natürlich liegen faschistische Entwicklungsmöglichkeiten auf dem Tisch. Aber spätestens dann muss man klären, was meint das eigentlich, ne? So, ja, denn genau. Wie gesagt, in manchen linken Kreisen ist es so inflationär gebraucht worden, das hat vielleicht auch ein bisschen geschadet. Ne? Wer seit 40 Jahren überall Faschismus sieht, den nimmt man vielleicht jetzt gerade gar nicht ernst. Ne?
Genau, richtig. Vielleicht sollte man mal Nazis und Faschisten voneinander unterscheiden.
Ja, auf jeden Fall. Und das ist sicher ein Ding in Deutschland. Nationalsozialismus kommt in der Schule ja vor. Kommt auch viel vor, finde ich auch gut und so. Aber wenn man dann so hinguckt, was hängen bleibt, sind einfach die Monstrositäten. Das ist dann Auschwitz und Endlösung und KZ und 6 Millionen. Und das ist dann eben Schindlers Liste und der Holocaust. So im Grunde kann man sagen.
Und ein kleiner Weltkrieg könnte man auch noch erwähnen.
Genau. Und es ist Teil der Mythologie unserer Epoche geworden. Und in der Mythologie unserer Epoche sind Hitler und Nazis das, was früher der Teufel und die Dämonen waren. Es ist das absolut Böse, jemand als du Hitler zu bezeichnen. Das ist Ground Zero der Beschimpfung. Nazis ist einfach ein Ausdruck des Abscheus, des Ekels. So, und jetzt würde ich sagen, das ist ja auch ein bisschen Umerziehung nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich gut. Also eigentlich ist es gut, von Nazis Abscheu zu haben. Dumm ist nur, wenn man sich Nazis nur abscheulich vorstellen kann. So, wenn man die immer nur so sieht wie die Typen in Schindlers Liste, dann hat man bei Rechtsextremen das Gefühl, sagen zu müssen, ja, aber so schlimm sind die gar nicht. Die sind richtig nett. Ja, mit denen kannst du auch gut irgendwie sich unterhalten. Nö, die sind gar nicht böse. Die wollen, glaube ich, keinen vergasen oder so. Liegt denen ganz fern, finden die auch falsch. So, man vergisst das irgendwo in der Erinnerungskultur, die absoluten Spitzen des Bösen abgebildet sind, aber nicht diese ganze joviale Alltäglichkeit der nationalsozialistischen Zeit. Also man liest nicht mehr die Bücher in der zweiten Reihe, die Alltagsleben im Dritten Reich zeigen. Das war oft für alle Arischen, Unauffälligen, auch ganz gemütlich und schön und langweilig und bieder und normal und für viele auch sehr erhebend, auch positive Erinnerungen. Also insofern, das ist eigentlich schade. Man müsste im Grunde sagen, von Hitler und Nazis kann man fast nur noch reden, wenn Hitler- und Nazi-Sachen dran sind. Faschismus ist etwas Größeres und Breiteres. Insofern würde ich hier tatsächlich sagen, wir reden noch nicht von Nazis, aber wir reden von Faschismus in einem weiteren Sinne.
Ja, genau.
Und also, wenn du auf die amerikanische Situation schaust, sozusagen, da gibt es ja besorgniserregende Entwicklungen sozusagen, was in Richtung Autoritarismus geht. Mhm. Kannst du das vielleicht noch mal ein bisschen trennen, klären? Was bedeutet es, wenn man von Autoritarismus spricht? Was bedeutet es, wenn man von Faschismus spricht? Und was bedeutet es, wenn man von meinetwegen Nationalsozialismus oder nationalorientiertes Christentum oder sowas spricht?
Mhm. Ja, da sollten wir uns kurz mal durchhangeln. Also zum Beispiel, es ist wirklich unsinnig zu sagen, Trump ist ein neuer Hitler und Musk ist sein Goebbels. Nationalsozialismus war eine Weltanschauung, die zum Beispiel intrinsisch antisemitisch war. Es gehörte zum Zentrum, zum absoluten Kern. Und dazu gehörte auch der Vernichtungswille, das war DNA der ganzen Partei. So, und selbst wenn du dir christliche Ultranationalisten anschaust, die sind ja extrem pro Israel, die haben ihre antisemitische Komponente, weil das Judentum interessiert sie null. Am Ende ist das Israel für sie so eine Endzeitfantasie. Aber die haben nun wirklich, wirklich gar keine eliminatorischen Pläne, Juden zu töten, weil sie Juden sind. Also es ist, es wird dann schmierig und falsch, wenn wir mit Nazi und Hitler und sowas rumschmeißen. Das ist nun mal so. Mhm. Faschismus, längere Geschichte, Vorbewegung. Wir müssen es jetzt einfacher halten, als man es in den Lexika liest. Letztlich Mussolini, Italien. Kommt ja auch die ganze Begrifflichkeit her. Es ist ein antidemokratischer Aufruhr. Fasces, im Grunde Wortwurzel, altrömische Symbole, meist aber eigentlich so Bande, Bund. Es ist so eine Gemeinschaftsbewegung, wenn man es will, politische Bewegung. Das Ziel ist, die parlamentarische liberale Demokratie abzuschaffen. Es geht um eine umfassende totalitäre Neuordnung des Staates. Rückgrat des Ganzen ist ein extremer Nationalismus, die Überzeugung der Überlegenheit der eigenen Nation, Kultur über andere. Es gehört zum Faschismus, eine totale Herrschaft nach innen durchzudrücken in alle Lebensbereiche, Wirtschaft, Politik, alle Bereiche, Kultur, so und nach außen, wo es geht, imperial mit anderen Imperien zusammen Macht auszubauen. So, das ist im Grunde faschistisch. Also es hat ein totalitäres Gefälle, das kannst du extrem weit treiben, sodass du alle Bereiche komplett im Grunde prägen willst durch die eigene Ideologie. Du kannst aber auch eher zurückhaltend sein. Der Nationalsozialismus zum Beispiel war ja interessanterweise gar nicht so ultratotalitär. Also wenn wir die ganzen Filme angucken aus dem Dritten Reich mit Heinz Rühmann und Theo Lingen und Hans Moser und Sarah Leander, Da kriegst du ja nicht durchweg direkte Nazi-Propaganda. Das ist ja, kannst ja teilweise heute noch gucken. Die haben im Grunde lauter Nischen und Freiräume gelassen. Es war nur klar, der politische Apparat, das Volkstum, das wird totalitär geordnet. So, diese totalitäre Gesamtordnung eines Staates, das ist irgendwo faschistisch. Autoritarismus oder autokratische Systeme, die sind nochmal anders. Hier geht es darum, das politische System sehr klar im Grunde rauszunehmen aus diesem demokratischen Hickhack. So, man will also klare Führung, Herrschaft, entweder eine charismatische Führungsfigur oder auch eine Partei oder auch ein Regime oder auch eine Kirche. So, das ist egal, aber klare Herrschaft und Führung. Ansonsten hast du in autoritären Staaten, viel Tradition und du lässt die Familien machen und du lässt die Kirche machen und du lässt Bürokratie. Also es sind viel mehr Nischen, es ist im Grunde Platz. Und es geht nicht darum, dass alle ständig in Uniform mit Farben und Gesängen und so. Eigentlich kommst du klar, wenn die Leute funktionieren und gehorchen. So, und wenn du vom Faschismus ausgehst, sowas, was wir in Spanien oder Portugal hatten, die sind so, sagen wir mal, mild faschistisch oder eben autoritär autokratisch. Das ist eine Richtung, von der ich heute in Ungarn sprechen würde. So, ich würde Ungarn nicht faschistisch nennen, autoritär, autokratisch, so sieht's aus. Ne? Und das merkst du daran, dass Grundpfeiler einer demokratischen Ordnung entweder geschreddert oder aufgeweicht werden. Demokratie lebt immer von Form der Gewaltenteilung. Du hast eine unabhängige Justiz, du gewährst Pressefreiheit und Wissenschaftsfreiheit, du hast pluralistisch aufgestellte Medienlandschaften und du förderst das auch, weil du weißt, dass es wichtig ist. In autoritären, autokratischen Systemen, die Justiz wird auf Linie gebracht, die Medien werden auf Linie gemacht, die Wissenschaft, die Universität, Kunst, das wird reglementiert. So, darunter können die Leute, können Zeugen Jehovas atheistisch oder katholisch sein. Egal, Hauptsache sie stören nicht.
Ich würde gerne mal auf einen Aspekt vom Faschismus nochmal zu sprechen kommen. Ich habe das gelesen bei Roger Griffin und bei Robert Paxton, die beide sagen, dass auch diese Vorstellung einer niedergegangenen Nation da ist, die dann wieder sozusagen aufgebaut werden muss, die gerettet werden muss, sozusagen vor der Degeneration. Ne? Ja. Genau, du nix. Also du kennst es auch, diesen Aspekt, Faschismus-Definition. Ja, genau. Und das ist doch eigentlich schon, muss man auch sagen, dieses Make America Great Again, das ist doch eigentlich genau diese Idee, oder nicht? Also dass die Eliten und die Bösen und die Gottlosen, die haben hier unser Land runtergewirtschaftet, die Korrupten und so weiter. Jetzt kommt hier eine neue Bewegung und macht das Land endlich wieder, führt es zu seiner alten, eigentlichen Größe zurück. Das ist doch die Idee, die dahinter steht.
Ja klar, also das ist bei Mussolini eine Idee. Ne? Hier geht es darum, Italien, was haben wir für Jahre hinter uns, Römisches Reich, wir waren mal das Zentrum von allen. Also es ist immer diese Hoffnung einer kulturellen Wiedergeburt. Italien wieder groß machen, Deutschland wieder groß machen. Ja klar, Amerika wieder groß machen. Das ist übrigens ja ein alter nationalistischer Spruch in den USA, so wieder groß werden. So, und du hast ein Niedergangsnarrativ. Das ist ja klassische Analyse des Kulturpessimismus für alle rechten, rechtsextremen, faschistischen Bewegungen entscheidend ist. Kulturpessimismus hast du im Grunde als antimoderne Reaktion. Gemeint ist immer die Kultur seit der Aufklärung. Es ist immer die moderne, liberale Demokratie gemeint. Die ist dekadent, das ist Niedergang. Man träumt von einem goldenen Zeitalter, weiß gar nicht, wann es war. Wann war das denn? 17. Jahrhundert, 16., 15., 14., man findet ja gar nichts. Aber man hat so dieses Phantasma im Kopf, früher war alles gut. Und frühere Epochen werden dann eben entsprechend umgelogen. Es geht aber immer gegen Liberalismus, Aufklärung, Kritik, Säkularisierung, all dies. Und für christliche Rechte zum Beispiel ist Säkularisierung die Horrorgeschichte, die große Überzeugung, die Säkularisierung zerstört uns, zerstört nicht nur den Glauben, sondern auch Moral, Werte, Kultur, den Staat. Und am Ende ist alles nur noch Pornos und Drogen und Süchtige und Gewalt rettet Amerika.
Aber Thorsten, darf ich da kurz mal einhaken, weil ich das immer wieder faszinierend finde, weil von der amerikanischen Geschichte her ist ja die Trennung zwischen Kirche und Staat elementar. Ja. Und gerade die erwecklichen Christen, ne, die Baptisten und so weiter, die haben ja immer, oder die haben sehr viel dafür getan, dass es endlich eine Welt gibt, wo Kirche und Staat getrennt sind und wo Freiheit ist, Verschiedenes zu glauben. So, ne? Also ich sehe die, wenn ich an die alten Baptisten da denke, da geht es nicht nur um ihre eigene Freiheit, sondern die treten ein für die Religionsfreiheit aller. So, und deswegen würde ich auch sagen, Religionsfreiheit ist einer der wichtigsten Treppenstufen auf dem Weg in die Demokratie, sozusagen. Wie kommt das, dass heute nicht mehr, also ich meine, die nationalen Christen in Amerika halten ja die Constitution alle ganz wahnsinnig hoch und so weiter. Aber diese Idee scheinen die ja anscheinend aus den Augen verloren zu haben. Wie kommt das? Also wieso, das war doch in der amerikanischen DNA. Was ist denn da los?
Ja, das ist alles wirklich kompliziert. Bei den Hardcore-Vertretern einer christlichen Rechten, also denjenigen, die man heute christliche Nationalisten nennt, teilweise Selbstbezeichnung, überwiegend eine Außenbezeichnung, eine analytische Kategorie. So, bei denen gehört ja wirklich eine Verfälschung der US-Geschichte dazu, dass sie sagen, die USA wurden als christliche Nation gegründet. So, und die Bibel und der Glaube ist Grundlage für unsere Demokratie. Demokratie ist nur möglich auf christlicher Grundlage. So, das ist natürlich alles Fake. Unter den ganzen Gründungsvätern der USA, da findest du in der ersten, zweiten Reihe keinen einzigen Evangelikalen. Du hast in der Gründungsphase der USA schon ein großes Einvernehmen. Man hat oft gesagt von liberaler Elite und evangelikalem Fußvolk. Ist ein bisschen schief, ne? Aber von der Richtung her, es gab Erweckte, es gab Evangelikale, die waren auch für die Demokratie und bei den Eliten auch, die waren auch nicht so extrem weit auseinander wie in den letzten Jahrzehnten. Die waren eigentlich noch so ein bisschen näher beisammen, aber die großen Gründungsfiguren evangelikal waren die nicht. Und einigen, so wie Jefferson und so und Madison und all die, die haben stark Wert gelegt auf Trennung. Weil sie kannten es natürlich aus Großbritannien, der Endgegner war damals immer noch King George und die Monarchie. Und die Idee einer Staatskirche, wo der Monarch auch Oberhaupt der Religionsgemeinschaft ist, und das war ja der Grund für die Flucht vieler, für die Puritaner, die nach Neuengland kamen. Also dieser Zwang, dass Staat und Kirche in Personalunion vorschreiben, so und so und so wird gebetet. So, und allein das freie Beten, was so typisch evangelikal ist, das ist ja Teil einer Widerstandsbewegung. Nein, wir wollen nicht das Common Book of Prayer, wir wollen nicht beten, wie wir sollen. Wir wollen frei beten und jeder soll beten und nicht nur der Priester. Also freies Beten war mal Widerstandsbewegung. Und das steckt eigentlich tief in den USA drin. Konfessionelle Zersplitterung ist natürlich auch sehr enorm. Zeiten ändern sich. Ich glaube, dass da schon tief in den USA noch drin steckt. Ich sehe auch bei weitem noch nicht, wie die zum Beispiel ein totalitäres Land in Religionsfragen werden sollten. Das erwarte ich für unsere Generation auch in meinen schlimmsten Albträumen nicht, weil es ihnen zu fremd ist. Es geht so gar nicht. Aber ja, es hat sich weiterentwickelt. So diese Idee einer christlichen Grundlage, das ist vielen Rechtsfrommen inzwischen leider wichtig. Und da machen sie auch so Schulterschlüsse mit katholischen und orthodoxen Gläubigen, die sie vor 50 Jahren alle noch verachtet haben als größte Sekte der Welt, kommen alle in die Hölle oder so. Da hat sich manches verändert, in gewisser Hinsicht auch zum Guten. Die sind ökumenischer geworden, aber auch ein bisschen zum Schlechten, weil sie dadurch ihre Kampfstärke erhöhen gegen alles Säkulare oder auch Muslimische.
Okay, aber sie sind bereit, einem, ich sage jetzt das Wort Führer, zu folgen, obwohl das bei uns natürlich ganz schlimm besetzt ist. Aber das würde ich gerne mal als Disclaimer nochmal rausschicken. Ich finde, wenn man jetzt über die Christenheit, über die gegenwärtige Christenheit in den USA spricht, muss man manchmal irgendwie Analogien ziehen zu den 1930er, 40er Jahren in Deutschland. Dann fällt manchmal das Wort Nationalsozialismus oder auch Hitler. Und das bedeutet aber nicht, finde ich, dass wir jetzt die Nazi-Keule rausholen und alle zu Nazis machen wollen, sondern es gibt da einfach ganz frappierende Parallelen, erschreckende Parallelen, finde ich, über die ich einfach gerne mal sprechen würde. Also die Frommen sind jetzt durchaus bereit, sich einem autokratischen Führer anzuvertrauen, dem das Vertrauen zu schenken, weil sie diesem Narrativ glauben, unser Land wurde ganz böse runtergewirtschaftet und endlich kommt jemand und forstet es wieder auf. Sie vertrauen sich diesen Menschen an, diesem Führer an, der in all seinen politischen Handlungen, seit er das zweite Mal an der Macht ist, demonstriert, dass er sich über die Gewaltenteilung bereit ist, hinwegzusetzen, Dekrete rauszuhauen, Leute zu deportieren, Studenten und Studentinnen werden von den Campusen weggeholt, die nicht USA-Bürger sind und werden deportiert und so. Und dem vertrauen sie sich jetzt also an. Das ist doch schon irgendwie eine verrückte Parallele, oder nicht?
Ja, und jetzt muss man gucken, wozu. Also Führerkult ist ja nun überhaupt nichts, was Nazis erfunden haben. Hitler ist natürlich einzigartig, völlig klar. Und als Führer, naja, Mussolini war schon Il Duce. So, und diese Linie kannst du zurückführen bis zu den Cäsaren, kannst du zurückführen bis zu den Pharaonen, kannst du nach Assyrien und Babylon. Also nichts ist in der Welt banaler und manchmal bösartiger als Männer an der Spitze außer Rand und Band, die glauben, ihren Willen totalitär der gesamten Welt aufdrücken zu sollen. Und da kannst du durch die Geschichte ziehen und du kannst Napoleon mitnehmen und du kannst ganz viele mitnehmen. Du kannst ein paar Päpste mitnehmen, du kannst Gregor den VII. Und Innozenz den III. Mitnehmen. So, also diese Idee, dass die Macht und die Führung verkörpert ist in einem Mann an der Spitze. Es gibt ein paar wichtige Frauen an der Spitze, aber keine ist auch nur im Ansatz so durchgedreht wie 100 Männer oder so. Die ist uralt, das ist eine uralte Menschheitsverführungsidee. Auch die Antichristen-Idee in der Bibel ist ja zufällig auch immer ein Mann und so. Ne? Das, ja, nichts Neues, diese Idee starker Führung, der dich anvertraust, ist einfach auch eine Entlastung für Menschen, die Angst haben und die Wut haben, die einen Beschützer wollen, einen Erlöser, einen Befreier und einen, der ihre Frustration und Wut kanalisiert gegen Feinde. Also das ist nicht modern, sondern das gibt es schon immer schon. In der Moderne ist es natürlich dann ein antidemokratisches Prinzip. Monarchie ist ja irgendwie dann auch mal ausgelaufen, wenn da alle Erbfolgen abgewirtschaftet sind, kannst du es gar nicht restituieren. Aber es kehrt natürlich etwas wieder, was wir in Monarchien der alten Welt auch schon hatten.
Warum aber ist es für fromme Menschen attraktiv?
Genau, ja, darf ich da
ist,
kurz...
Das, die Frage, ja, ist, ja.
Nee, sorry, ich hatte nämlich auch die Frage, weil es ist ja relativ offensichtlich, dass gerade evangelikale, bibeltreue Christen sich in den 30er Jahren in Deutschland nicht gegen den Führer gestellt haben, sondern, wenn man mal in die Geschichte der evangelikalen Welt damals guckt, leider, man sagen muss, dass es da viele Schulterschlüsse gab und die ganz zufrieden waren, dass da jemand kommt, der diese Berliner Verruchtheit irgendwie, wieder anständig machen will und so. Also ich will damit sagen, es schließt an Gofis Frage an, wieso sind Evangelikale für sowas so empfänglich? Wie kommt das?
Ja, leider haben sich da Ähnlichkeiten entwickelt, das ist so. Vom alten Evangelikalismus her müsste man nämlich sagen, der war ja gerade autoritätskritisch. Also altevangelikale Logiken von den Puritanern her, die hatten ja quasi oder sagen wir mal protodemokratische Strukturen in ihren Gemeinden. Zwar eigentlich eine Oligarchie der Ältesten, die sie in Neuengland dann so durchgeführt haben. Über die Idee der Religionsfreiheit, Roger Williams, William Penn, gab es eben dann auch diese ersten frühdemokratischen Staatswesen, die Religionsfreiheit hatten, alles natürlich nur für Männer. Naja, aber irgendwo fängt man an, leider in der alten Welt. So, aber du bist eigentlich ganz gegen das monarchische Prinzip. Und das ist für die amerikanische Revolution ja auch wesentlich. So, ich kürze den ganzen Durchgang durch die Geschichte ab. Die evangelikale Erfahrung ist eine, die vom Beginn der evangelikalen Welt in den Great Awakenings an so funktioniert, dass charismatische Anführer an der Spitze große erweckliche Bewegungen anstoßen. Da kannst du mit den Wesleys und Jonathan Edwards anfangen und über Finney, über Billy Graham bis heute was erzählen. So, und das war oft eingebettet in eine kongregationalistische Grundlogik, die die meisten Gemeinden hatten. Im 20. Jahrhundert verliert sich der Kongregationalismus immer mehr. Kongregationalismus heißt, dass eine Gemeindeversammlung im Grunde höchste Organ einer selbstständigen Gemeinde ist. Du hast zwar Bünde und Zusammenschlüsse, manchmal auch Synoden, wenn du presbyterianisch dich dann weiterentwickelst, aber im Grunde hast du eine Basisdemokratie der Gemeinde und du kannst einen Pastor anstellen und die Gemeinde kann den feuern, wenn ihr das nicht mehr gefällt. So, das ist die Idee. Und das hat sich in den letzten 100 Jahren immer mehr verschoben hin zu dem, zum Ideal, dass Gemeinde von gottbegabten Führern, Leitern im Grunde geleitet wird. So, ein wichtiger Ausdruck dafür ist jetzt zuletzt dieser fünffältige Dienst. Peter Wagner, wir erinnern uns alle an unsere Jugend, das war ja ein riesen Ding. So,
ja, und total, ich hab das total toll gefunden. Ich habe mich in diesem, ich habe mich in diesem Fünfer-Schema auch versucht zu verorten und welche Rolle habe ich denn da und so. Ich bin da voll drauf abgefahren.
Ja. Also wer das nicht kennt, kann das mal angucken. Man nimmt an Epheser 4 Maß und man hat dann eben diese ganzen Ämter, den Evangelisten, den Lehrer, wir brauchen sie alle. Den Apostel brauchen wir an der Spitze. Also nicht neuapostolisch, die Idee, das Apostelamt der Bibel ist zurück, sondern Apostel einfach metaphorisch gefasst. Es gibt Leiter, die sind innovativ, die stoßen große Bewegungen an, die haben Autorität, nicht nur für eine Ortsgemeinde, sondern für eine große Bewegung. Und das ist eine von Gott gegebene Gabe. Und es ist die Verpflichtung der Gläubigen, unter Führung zu sein, unter Leitung, sich jemandem anzuvertrauen, wenn es geht mit Lebensbeichte und Transparenz und zu gehorchen. So, das ist wichtig, dass jemand in dein Leben reinsprechen darf. Und der wird nicht wegkritisiert. Das ist der Gesalbte des Herrn. Das ist eine Gabe Gottes. Und wenn die nicht in Ehren gehalten wird, wenn wir unsere Leiter nicht ehren, dann können wir keinen Segen erwarten. Sonnensound, das ist stark geworden. Das gibt's heute.
Darf ich mal ganz kurz das mit einem Zitat spiegeln aus den 30er, 40er Jahren, weil das finde ich jetzt gerade auch, also ich habe hier gefunden Pastor Werner Gieseking aus Wewelsfleth, das ist ein Ort irgendwo in Norddeutschland, ja, also es ist ja so, vielleicht zur Erklärung, und unter den Protestanten war die NSDAP sehr erfolgreich, es gab viele Pastoren, die auch Mitglied in der NSDAP waren, also protestantische Pastoren, die sogar stellenweise auch Mitglied in der SA waren, auch bei den Seilschlachten mitgemacht haben, also da gab es für die keine so großen Schwierigkeiten sozusagen. Und dieser Pastor Werner Gieseking, den ich da gefunden habe, der sagt seinen Konfirmanden jetzt Folgendes. Im Alten Testament treten uns Männer mit großem Glauben entgegen. Aus unserem Volke ist es ein Martin Luther und in unseren Tagen ein Adolf Hitler, der ein ganz bescheidener, demütiger Mann ist. Er trägt sein schlichtes Braunhemd ohne alle Abzeichen, lehnt Titel, Orden und hohe Ehren ab, lebt als Reichskanzler schlicht und einfach und liest in Ruhestunden auch das Neue Testament unseres Herrn Jesus Christus. Auch auf ihn passen die Worte des Herrn in unserer Geschichte. Dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst. Und ich finde, gibt gewisse Analogien sozusagen. Also, ja. Der große Mensch wird auserkoren von Gott höchstpersönlich und jetzt folgen wir ihm alle, weil der Gehorsam unserem Führer gegenüber ist ja irgendwie auch Gehorsam Gott gegenüber. Und wenn du dagegen bist, gegen den großen Donald zum Beispiel, dann bist du im Prinzip auch schon außerhalb der rechten Lehre. Das passiert dann relativ schnell.
Du bist nicht mehr in der Salbung Gottes.
Ja. Es ist ja auch lustig, wie das immer so mit dem Bärminimum so unterfüttert wird. Das, was du gerade vorgelesen hast. Ja, der liest manchmal sogar auch das Neue Testament, muss man sagen. Ist im Grunde einer von uns, wenn man so
will. Der singt sogar dieselben Lieder wie wir. Das muss man sich mal vorstellen.
Ja. Er raucht nicht, er trinkt nicht. Er verachtet Pornografie. Ja, der Hitler war ein...
Ist Vegetarier. Ja. Das wäre heute wiederum natürlich eher ein Zeichen für wokes Links versifft sein. Aber damals, naja.
Ja, genau. Also, genau. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte nur mal sagen, dass ich das interessant finde, dass das irgendwie ähnlich klingt. Es hat einen ähnlichen Sound irgendwie.
Ja, und solcher Führerkult, das ist keine nationalsozialistische oder hitlerische Sache. Das zieht sich durch die Geschichte. Es zieht sich durch den Protestantismus. Also was wir an Lutherkult hatten, war auch nicht mehr so ganz gesund. Überall steht herum, in Messing, überall als deutsche Eiche, da stimmt was nicht. Und so die Sehnsucht nach dem Führer und davor, Wilhelm I., Kaiser Wilhelm I., die Hohenzollern, das war auch ein Kult. Sedanstag, Die Nazis haben im Grunde die Lücke gefüllt, die das Verschwinden der Hohenzollernmonarchie hinterlassen hat, so wie in Italien eben Mussolini die Sehnsucht nach Größe, nach Macht, wo man eben auch das Gefühl hatte, lang genug wurden wir Franzosen und Österreichern und so weiter beherrscht. Jetzt haben wir endlich wieder einen Führer und können stolz sein auf unser Land. Mhm.
Mhm. Aber nochmal, Thorsten, ich bin nun in den 70er Jahren in die Grundschule gegangen, in den 80ern in die Mittelstufe und so weiter. Wir haben viel über das Dritte Reich gesprochen in der Schule. Und natürlich haben wir alle immer gedacht, wie konnte sowas nur passieren? Wie konnte man einem Mann hinterherrennen? Gut, hinterher weiß man immer auch noch ein bisschen mehr, das ist schon richtig, aber trotzdem diese ganze Uniformierung und so weiter, das fanden wir alles nur gruselig. Okay, 70er, 80er Jahre, nochmal ein anderer Vibe. Aber, also, wie kann es sein, dass Christen so ein Zitat schreiben, wie der Gofis gerade vorgelesen hat, dass Christen diese Staatsreligion, Nationalsozialismus, also in den 30er, 40er Jahren, von ganzem Herzen unterstützen oder jetzt in Amerika, Make America Great Again, also nicht merken, dass sich hier was verschiebt und etwas, ne, wenn Jesus sagt, man kann nicht zwei Herren dienen, okay, da spricht er übers Geld, aber man kann das ja, also es ist ja nicht gesagt, nur ausschließlich das Geld, sondern es gibt ja viele Götter, denen man folgen kann. Und das ist ja nun mal auch ein beliebtes evangelikales Thema, dass Menschen fremden Göttern folgen und dass sie Jesus verraten und nicht mehr auf dem wahren Weg sind. Wie kann es sein, dass gerade evangelikale Menschen an dieser Stelle so unkritisch sind und so sich vereinnahmen lassen? Also hast du da eine Erklärung? Weil mich das wirklich entsetzt und ich, also nicht, dass ich nicht sagen würde, ich bin nicht auch verführbar. Das will ich nicht sagen. Ich bin nur einfach, dass ich irgendwie denke, ja meine Güte, was ist denn da los eigentlich?
Es hat eine gewisse innere Logik. Ich versuche mal eine christlich-faschistische Werberede zu halten, um euch so die Logik so ein bisschen nahe zu bringen. Und okay. Ich würde so anfangen, nicht? Und sagen, was haben wir die letzten 250 Jahre erlebt im Bereich des Staatslebens und der Werte und der Moral? Immer mehr Chaos. Immer mehr Menschen sind verunsichert. Viele Menschen haben keine Ziele mehr, keine Werte. Guckt euch White Lotus an, so eine Serie, eine lauter abgehalfterte Menschen, die haben keine Vision mehr, die haben keine Grundlage mehr. Sie haben kein Fundament mehr für ihr Leben. So, und Menschen werden haltlos und ihr Leben wird ziellos, wenn ihnen ein klares, eindeutiges Fundament für Gut und Böse fehlt und eine klare Führung, an der sie sich ausrichten können. Es gibt einen berühmten Juristen des Dritten Reichs, war so eine Art Superfang des Nationalsozialismus, Karl Schmidt. Der hat das mal so formuliert: Die Demokratie scheitert, sie produziert Chaos. Es gibt ein Geschrei vielfältiger Meinung und nichts wird mehr entschieden und keine Autorität wird mehr akzeptiert. Und das totale Chaos frisst sich durch. So, und Menschen, die dieses Chaos fühlen, in sich und in der Welt, die sagen, ja, wo gibt's denn halt? So, Karl Schmidts Antwort war: Politik kann nur funktionieren, wenn sie ein klares Fundament besitzt, eine klare Grundlage. Du kannst es nicht dem freien Geschrei der Meinung überlassen. Schmidt war der Überzeugung, letztlich basiert jeder Staat auf einer Art theologischen Basis. Auch die moderne Staatslehre hat lauter säkularisierte theologische Konzepte im Hintergrund. Und in irgendeiner Form kann ein Staats-, ein Gemeinwesen nur funktionieren, wenn du an so etwas wie göttlichen Geboten oder göttlicher Autorität Maß nimmst. Das ist notwendig. So, Politik kann nur funktionieren, wenn sie sakral fundiert ist. Und das kann im Raum der Politik nur so passieren, dass du eine Führungsgestalt hast, eine Macht, die quasi über Gesetz und Recht steht. So, und oberhalb von Gesetz und Recht dann die Geltung von Gesetz und Recht im Alltag durchsetzen kann. So, es muss ein Führer, ein Retter, ein Erlöser geben, der quasi über allen Regeln steht. Das ist der Souverän. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand befindet. So, wer auch Recht ignorieren kann, wenn es gilt, das Volk zu retten. So, und das kann nur verkörpert sein in einer Führungsfigur. So, und Schmidt sagte dann auch, zur moralischen Klarheit gehört es, dass Politik immer mit der Unterscheidung von Freund und Feind arbeitet. Du musst wissen, was bedroht unser Volk? Was ist zerstörerisch? Was ist gefährlich? So, und was ist das Gute? Was ist der Halt? Das Gute, das ist die Zusammengehörigkeit als Volk, das ist die Ordnung der Familie, das ist der Respekt vor der Religion, das ist das Gute. Und das Gefährliche, der Feind, das ist die Bedrohung von außen, die Bedrohung von innen, das ist Säkularismus, das ist Auflösung. Und die Politik muss immer die Feinde bekämpfen und das eigene Volk schützen vor diesen Bedrohungen. So, das ist die Aufgabe. Und die Demokratie im Sinne einer haltlosen, totalen Freiheit ist zerstörerisch. Das muss ausgelöscht werden. Und das wird von bestimmten Gruppen verkörpert. Damals waren es Juden. Damals sagte man, die Juden glauben ja oft gar nicht mehr. Die Juden haben keine Moral mehr. Die sind alle irgendwie pervers und sexualisiert und ihre Medienmacht und ihre Kulturmacht. Das ist alles zersetzend. So, die müssen ausgeschlossen werden aus dem Volkskörper. Heute sind es oft Menschen, die queer sind. So, die leben, wie sie wollen, die halten sich nicht an Gesetz und Ordnung und Regeln. Wenn du so anfängst, dass Leute sagen, mein Geschlecht ist auch etwas, worüber ich selbst frei bestimme, dann ist Chaos total. Das ist die totale Freiheit, die führt ins Unglück, die führt ins Chaos. Und darum muss Ordnung hergestellt werden. Und nur wenn Ordnung hergestellt wird in einer klaren politischen Führung, dann kann es überhaupt erst wieder so etwas wie Recht und Freiheit geben. Und dann kann ja jeder leben irgendwie. Man muss sich aber an die Ordnung halten. So, und das kannst du jetzt mit christlichen Vokabeln durchdringen. Mit Römer 13. Gott hat Obrigkeit gegeben. Autorität. So, und Demokratie funktioniert, wenn die Gesetze Gottes und die Regeln Gottes befolgt werden und wenn in der Politik Führer, die von Gott begabt sind, Verantwortung übernehmen, dass Gottes Gebote die Grundwerte einer Gesellschaft darstellen, dann kann man auch wieder ein bisschen Freiraum geben, aber solange das nicht klar ist, Kampf gegen die Feinde der göttlichen Ordnung.
Darf ich den Stachel noch mal ein bisschen tiefer treiben? Denn ich habe in der Vorbereitung gestern mir mal so eine kleine Liste gemacht, wo ich mir vorstellen könnte, dass das faschistische Gedankengut sich gut einnisten kann in orthodoxer christlicher Lehre, bei den Menschen, die einfach von ganzem Herzen Christ sein wollen. Also wir über den Führerkult und über religiösen Autoritarismus haben wir schon gesprochen, da muss man nicht drüber reden, aber die Bereitschaft, sich einer strahlenden Führerfigur anzuvertrauen, gehört bestimmt dazu. Dann erleben wir gerade in den USA eine Diskussion darüber, dass Empathie eine der verführerischsten Sünden ist, der man auf gar keinen Fall auf den Leim gehen darf. Also Dogma vor Mitgefühl, ne? Das Dogma ist höher zu bewerten als die Mitmenschlichkeit. Dann, was man auch bei frommen Menschen erleben kann, auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so, aber es gibt eine Toleranz gegenüber Gewalt, würde ich sagen. Natürlich versuchen alle, ihre Feinde zu lieben und nicht gewalttätig zu sein, aber in der Erziehung kann man dann eben doch schon mal erleben, dass Gewalt durchaus angewendet werden darf. Ne? Die Kinder dürfen verprügelt werden, denn sie müssen ja auf den rechten Weg gebracht werden. Und schließlich glauben wir ja auch daran, dass die Ungläubigen irgendwann in die Hölle kommen und da gefoltert werden. Und damit haben Rechtgläubige meistens gar kein so großes Problem. Also Gewalt ist gar nicht so verpönt in diesen Kreisen, wie das auf den ersten Blick den Anschein hat. Dann würde ich sagen, körperliche Bedürfnisse müssen sich dem Dogma unterordnen. Also Sexualität, ne? Der Gedanke von Unreinheit. Also der Körper mit all seinen Bedürfnissen wird dem Dogma untergeordnet. Und ich finde, auch das ist eine Parallele zum Faschismus, weil auch da der Körper, der menschliche Körper, auf Linie gebracht wird und notfalls auch in eine Uniform gesteckt wird. Das ist dann natürlich noch viel weiter, aber trotzdem. Dann gibt es diese Wir- und Die-Dichotomie. Ne? Also wir sind die, die drinnen sind und die anderen sind die, die draußen sind und die im Zweifelsfall dann eben auch irgendwann in die Hölle kommen. Dann gibt es das Selbstverständnis als Erwählte. Das ist so ein faschistisches Gedanke. Also ich meine, das erwählte Volk, die kleine Gruppe, die kleine Schar, die von Gott auserwählt ist, gegenüber all den anderen da draußen, auch sehr anschlussfähig, finde ich, an den Faschismus. Und dann natürlich auch die Kritik an der menschlichen Vernunft. Oh, jetzt ist der Thorsten draußen. Kommt vielleicht gleich wieder. Ich mache einfach mal meine Liste fertig.
Ja.
Die Kritik an der menschlichen Vernunft, also da muss man aufpassen, was der Mensch sich so überlegt und auch was die Wissenschaften rausfinden, da müssen wir, weil die göttliche Wahrheit steht dann da ja auch noch immer über den Dingen. Und dann natürlich die Bildung, also gerade in den USA ist das ein ganz großes Thema, gerade jetzt auch dieser Administration, dass Bildung privatisiert wird, damit aufgepasst wird, was den jungen Menschen da so weitergegeben wird. Ne? Jetzt werden gerade die Museen zensiert, sozusagen. Also die Arbeit der Kultureinrichtungen der letzten Jahrzehnte wird einkassiert und es wird gesagt, die haben eine falsche Lehre über unsere Nation verbreitet und das müssen wir jetzt wieder korrigieren. Ne?
Und auch da erinnert mich so ein bisschen an die entartete Kunstdebatte in den 30er Jahren in Deutschland. Ne?
Genau, und fromme Leute gehen da gerne mit. Ich bin auf eine christliche Privatschule gegangen in Deutschland, weil meine Eltern gesagt haben, wir wollen nicht, dass unsere Kinder indoktriniert werden mit diesen schlechten Lehrern und so. Und meine Eltern sind keine Faschisten, aber ich finde, es gibt Analogien, die irgendwie deutlich sind.
Ja, genau. Ja, ist so. Und man kann da verschiedene auch Theoriemodelle benutzen, wo man schnell dann Ähnlichkeiten sieht. Ein ganz klassisches Modell ist ja die Theorie der autoritären Persönlichkeit. Mhm. Und die ist jetzt natürlich wirklich ganz interessant mit der Geschichte. Es ist ja 33 in Deutschland, viele Intellektuelle sind geflohen. Klammer auf, die ersten in den USA gehen auch gerade.
Timothy Snyder, hast du vorhin erwähnt, der ist nach Kanada ausgewandert.
Genau, es werden weitere Folgen oder sind schon längst dabei. So, und damals waren unter anderem Frankfurter Sozialforschung, Adorno, Horkheimer in den USA, die hatten Auftrag vom CIA zu erklären, wie funktionieren Faschisten, weil was ist das Psychogramm von Nationalsozialisten? So, die haben daran gearbeitet und gesagt, autoritärer Charakter erklärt einfach sehr, sehr viel. Autoritärer Charakter ist ein super Prädikator dafür, dass ultrarechts nationalsozialistisch gewählt wird. Und da gehört dann alles Mögliche zu, ne? Also das Streben nach Autorität, Unterwerfungsbereitschaft gegen Führungspersonen, Freund-Feind-Denken, angstgesteuertes Verhalten, auch sexual-neurotische Ideen, also Angst vor abweichender Sexualität. Ne? Immer die Schwulen, die Lesben, alles, was nicht eindeutig und klar ist. So bei Adorno Horkheimer war ja das Interessante, dass sie damals einfach so probemäßig geguckt haben und das Gefühl haben, hatten verdammt nochmal in den USA, die Werte sind auch hoch. Die haben hohe Werte, die tun so, als wären sie die Hyperdemokratie und die Nazis wären, hießen alle Hans und Grete oder so. Ja, und das hat denen aber dann gar nicht mehr so geschmeckt. Die sind dann nach Deutschland zurückgegangen nach dem Krieg. Aber sie hatten natürlich absolut ihren Punkt. Diese McCarthy-Antikommunistenjagd der 50er Jahre. So. Also die USA hatten immer hohe Werte in Sachen Autoritarismus und sie hatten eine alte, sehr alte Freiheitslinie in ihrer Geschichte und in ihren Institutionen, und das war ja auch sehr, sehr wertvoll, da haben wir viel von kopiert, 249 Jahre Demokratie betreiben ist auch Weltrekord. Alles super, aber es ist wirklich am Kipppunkt. Das ist offensichtlich der Fall im Moment. So, und wenn du diesen Merkmale guckst, autoritäre Persönlichkeit, das sind Sachen, das passt bei vielen Ultrareligiösen sehr gut und bei eben Rechtsradikalen auch. Die finden sich ähnlich. So, nicht die Evangelikalen. Es gibt viele evangelikale Strömungen, die sind gar nicht so. Die waren ja mal progressiv. Es waren die ersten, die Frauen gefördert haben. Evangelikale war die gefühlsfreundliche Frömmigkeitsbewegung. Diese Idee Empathie als Sünde, Sin of Empathy, das ist natürlich reiner Wahnsinn. Alle stabilen Evangelikalen wussten, Barmherzigkeit, Mitgefühl, ganz wesentlich. Also selbst George W. Bush hat ja noch das Label eines Compassionate Conservatism. So, also mitfühlender Konservatismus, das war vor 20, 25 Jahren noch ein Label. das ist natürlich eine extremistische Entwicklung innerhalb der Republikanischen Partei, dass man selbst solche Label inzwischen für zu weich, zu woke hält.
Aber es ist doch Wahnsinn. Ich meine, Jesus hat kritisiert, also er hat die Propheten zitiert und gesagt, Gott will keine Opfer. Also er will nicht statusgemäßen Gottesdienst, sondern er will Barmherzigkeit. Ne? Das war eine der ganz starken Jesus-Aussagen, mit denen er der Religiosität seiner Zeit gegenübergetreten ist. Ich verstehe überhaupt nicht, wie man Barmherzigkeit, Compassion, plötzlich als Sünde labeln kann. Das ist mir wirklich ein Rätsel. Aber es wird gemacht.
Also auch das könnte ich erklären. Ja. Es gibt ja seriöse Bücher über die Ambivalenz der Empathie. Also nehmen wir ein klassisch deutsches Beispiel, Ulrike Meinhof, Rote Armee-Fraktion. Das waren ja Leute, die haben also Doomscrolling betrieben, Tag und Nacht mit dem Vietnamkrieg. Und sie haben so ein Abscheu gehabt vor amerikanischen Gräuel. Ihr Mitgefühl mit den nordvietnamesischen Opfern war so extrem stark, dass sie darüber ja selbst grausam und gewaltbereit geworden sind. Und das gibt's ja. Du kannst dich mit Empathie so stark in Opferschicksale hineinversetzen, dass du regelrechten Hass auf Täter bekommst, bis hin zur Überschreitung der Gewaltschwelle. Insofern über Empathie kritisch nachdenken, ja, logisch, im christlichen Moralkosmos ist völlig klar, dass du nicht sagst, Empathie ist allein die Wünschelrute zum Guten, Mitgefühl gehört zusammen mit der Idee der Gerechtigkeit, der Fairness, des Guten, der Nächstenliebe, der universalen Nächstenliebe eben auf alle, also ein bisschen ist immer drin, in jedem Wahnsinn findest du noch irgendwie was, was du retten könntest, aber eben so klug sind die gar nicht. Also die finden Mitgefühl und also die finden das weich, sie finden es falsch, sie finden es feminin. Sie würden sagen, ja, Mitgefühl habe ich mit meinen Kindern, aber doch nicht mit Fremden. Für die bin ich gar nicht zuständig. Und das ist dann natürlich schon auch ein heretisches Christentum, was sich da entwickelt. Mhm.
Ja, du musst dir ja irgendwie so einen, fast so einen Ranking bauen ab irgendeinem Punkt, ne, wo du sagst, diese Punkte, die müssen eher erfüllt sein, die anderen sind dann nicht mehr so wichtig oder wenn man die nicht wegkriegt, dann sind die sogar falsch oder sündhaft oder zu bekämpfen irgendwie.
Ja.
Du hast eben schon so ein bisschen so, sagen wir mal, Potenzial für Resilienz gegen Faschismus im evangelikalen Christsein angeteasert. Da würde ich gerne hin, damit wir nicht nur schimpfen und warnen und mahnen, sondern auch vielleicht uns darüber Gedanken machen, welche Stärken eigentlich diese Art Frömmigkeit mitbringt, um sich dagegen zur Wehr zu setzen. Vorher würde ich aber gerne noch mal ganz kurz fragen, du hast das Buch von Maria Hinsenkamp gelesen, über Herrschaftstheologie, eine neue Art des Christentums heißt es, glaube ich, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja.
Und da bezeichnet sie ja, oder da beschreibt sie ja so ein bisschen diesen Zug christlicher Strömungen hin zu so einer, mehr so einem autokratischen Verständnis von Führung, oder? Kannst du das uns kurz ein bisschen erklären, was sie so rausfindet?
Ja, das ist sehr stark, was sie da auszeichnet. Das sind Entwicklungen der letzten 30 Jahre. Wir haben das teilweise ja noch mitbekommen. Peter Wagner ist eine ganz wichtige Drehscheibe so für diese neue apostolische Reformation. Und ja, es ist alles ein großes Thema. Machen wir es kurz und knapp. Also einige Ideen sind die Dominion-Theologie. Wir machen Glaube nicht nur für Kirche und Reich Gottes, sondern für alle Bereiche der Gesellschaft. Seven Mountain Mandate, so dieser universale Anspruch, an dem ja was dran ist. Das war ja mal Social Gospel. In der guten Variante wäre das Social Gospel oder sozialer Protestantismus oder katholische Soziallehre. Also man könnte sagen, im Anfang ist es eine Selbstkorrektur eines apokalyptisch weltflüchtigen Evangelikalismus. Es wird nur verdorben durch die Idee Seven Mountains, heißt, wir müssen die Führungsspitze christianisieren und von oben herab herrschen. Herrschaftstheologie. Und da gibt uns Gott Vollmacht und da gibt er uns Auftrag und da sendet er auch Leute. So, diese Logik ist das große Problem, also Gesellschaftstransformation im problematischsten Sinne. Tobi Feixe und ich haben ja auch Gesellschaftstransformation als Label. Wir haben das in irgendeinem ja, linksliberalen Sinne, ne? Also Förderung von Menschenrechte, Demokratie, Menschenwürde und so weiter. Ja. Der große Unterschied ist wieder dieser Autoritarismus. Ne? Mhm. Führungsspitzen, Seven Mountain von oben nach unten herab. So, und in der Gemeindestruktur fünffältiger Dienst hatten wir schon. Das ist eine autokratische Idee. Sie setzt charismatische Ermächtigung an die Stelle einer quasi demokratischen Gemeindeversammlung. Wenn du diese beiden Dinge kombinierst, dann hast du eine christliche Landschaft, die ist durch geistliche Führer bestimmt. Diese geistlichen Führer sind untereinander dann connected und versuchen einander zu korrigieren. Aber letztlich ist es geistgesteuert und alle anderen sind Schäfchen. So, also dieser Leiterkult, die Leiter der Gemeinde, auch dieser ganze Führungskongress, auch Willow Creek, ich war ja da oft, das ist eigentlich ja noch so eine nette Seite von Evangelikalismus gewesen, aber wer ein bisschen geguckt hat, muss doch gemerkt haben, dieses Führen und Leiten, da hatten die eine Obsession, das war nicht gesund.
Ja.
So, auch nicht in dieser halbwegs gemäßigten Weise. Die extreme Variante sehen wir in den USA jetzt ausrasten.
Ja, ist erstaunlich, wie dieses Thema plötzlich so auf der Oberfläche erschienen und alle gesagt haben, ja klar, Leadership, das ist ja logisch, da müssen wir wirklich unbedingt was drüber nachdenken. Mhm. Ja, ich kann mich dran erinnern, genau.
Ja, also das macht ja auf einer gewissen Ebene Sinn, dass du dir du dich fragst, wie kann man Leitungsstrukturen und Leitungspersönlichkeiten und solche Dinge optimieren, ne? Weil natürlich findet Leitung überall statt, wo Menschen zusammenkommen, ist ja klar. So, also, und sich das klar zu machen und sich zu fragen, was hilft hier und was hilft hier nicht, ist ja erstmal keine schlechte Idee. Nur, wenn Leitung überhöht wird und eben quasi Gott nur top-down gedacht wird, also Gott sagt dem Apostel, der Apostel sagt dem Hirten, der Hirte sagt den Schäfchen und die Schäfchen sagen es ihren Kindern. So. Also wenn das die Leitungsstruktur ist, die man denkt, dann ist das halt nicht sehr neutestamentlich, finde ich.
Also. Ja, und auch kirchengeschichtlich falsch. Also ich würde ja schon sagen, das Neue Testament ist eine Sondersituation. Du kannst darin auch nicht Maß nehmen, weil du hast mit Jesus und mit den Aposteln Ausnahmefiguren. So, und dann finde ich, sind das aber Ausnahmefiguren, die ein egalitäres Moment sehr stark betonen. Genau. Bei Jesus, niemand Herren nennen, niemand Vater, ihr seid alles Geschwister. So, die Vaterstelle wird von Gott in einer Weise besetzt, dass wir quasi als Gleiche so unterwegs sind. Und das hast du bei Paulus auch. Ne? Auch der Geist ist im Grunde regulatives Prinzip. Alles prüfen, nicht auf Autorität hin glauben, prüfen, entscheiden. In der Kirchengeschichte haben wir Entwicklung von presbyterialen und synodalen Modellen. So, natürlich Leitung. Also natürlich leitest du irgendwie als Pastor und als Kirchenführung wird geleitet. Aber du hast Presbyterien, das sind Kontrollorgane. Du hast Synoden, das sind Kontrollorgane. Die können auch dazwischengrätschen. Die haben Verfahren, wie die sagen können, das ist die falsche Richtung, jetzt mal hier Prozess. So. Und das ist natürlich gekippt in diesen Bereichen. Das ist komplett gekippt. Da könnte man bis Deutschland schwierige Geschichten erzählen, wie in diesen neokarismatischen Bewegungen Leitungsfiguren nicht mehr zu stoppen sind innerhalb ihrer eigenen Bewegung.
Ja. Du hast die Evangelikalen vorhin bezeichnet als eine ursprünglich mal progressive Bewegung innerhalb der protestantischen Christenheit. Das klingt doch so, als würden die eigentlich einen Werkzeugkoffer mitbringen an Möglichkeiten, wie man sich gegen faschistische Ideologie zur Wehr setzen kann. Oder nicht? Wie siehst du das?
Ah ja, möglicherweise schon. Und jetzt muss man schauen, Evangelikalismus ist ein Weltphänomen. Fast überall auf der Welt sind es Minderheiten. So, für die ist das eine ganz beschissene Idee, dass du im Grunde so imperiale und herrschaftliche Gelüste hast von Evangelikalen, da wo sie mehrheitsfähig sind, weil was heißt das denn in der islamischen Welt? So, wenn Muslime sich so verhalten wie christliche Nationalisten und alles wegdeportieren, was ihnen nicht gefällt oder so. Mhm. Also weltweit ist es schwierig. Du hast in den USA eben einfach einen evangelikalen Block. Das ist nicht einer neben allen anderen. Es ist der Zentrale. Das ganze Label hängt daran. Und wenn das zusammenbricht, dann gibt es keine evangelikale Bewegung mehr. Mhm. Dann gibt es lauter protestantische Häufchen oder so. So, und du hast in der längeren Geschichte natürlich manches, was eigentlich ganz unfaschistisch ist. Also diese Orientierung an Tradition, an Ordnung, an Klarheit, das ist etwas, das hast du gar nicht in der DNA. Es war immer eine Bewegung, die ja geistoffen war, erfahrungsoffen, die besonders innovationsfreundlich war. Also gar nicht eine Ausrichtung an ewigen, unverrückbaren Ordnung, weder in der Ethik noch in der Gemeindestruktur. Und das haben wir ja auch erlebt, dass evangelikale Grüppchen eigentlich die schnellsten waren, sich anzupassen in Mode, in Musik, in Bühnentechnik, in Technologie, in all diesen ganzen Sätzen, im Podcasting und so, weil sie nicht behindert sind durch irgendeine ewige Tradition, die ihnen das verbietet. Also Faschismus als Einfrieren der Gesellschaft sollte die nerven, sollte sie stören. Hm. So ein Video wie dieses Trump-Gaza-Video, also das ist ja wirklich das Unheimliche. Es gibt so viele Bezüge zwischen evangelikalen Endzeitbüchern und ihren Beschreibungen des Antichristen und das, was gerade stattfindet. Ja. Da müssen wir uns mal den Spaß machen, das zusammenzustellen. Ja. Irgendwie. Es ist kapiert. Ja. Aber du hast alles gelesen und du merkst es trotzdem nicht. Ne? Das ist das Verrückte darin. Aber eigentlich könnten sie es merken. Also es sollte, und es merken ja auch viele. Also was heißt viele, nicht genug. Aber in den USA gibt es natürlich die Evangelikalen, die jetzt ausgestoßen werden, so von den Lauten und weltweit ja auch. Ne? Und im Moment fehlt es, glaube ich, auch an Mut, dass Einzelne im Zirkus sagen, Moment, das ist doch falsch. Aber sie sehen, wie die weggebissen werden, die sich das getraut haben. Mhm. In der Republikanischen Partei, wie auch in der evangelikalen Welt.
Mhm. Ja, und das sind nun Entwicklungen, die wir aus unserer deutschen Historie ja nun auch kennen. Ne? Also ich meine, das sind immer, wenn es undemokratisch wird, also wenn man sozusagen nicht mehr eine systemkonträre Meinung äußern darf, sage ich jetzt mal platt, wird es immer schwierig, finde ich. Und ja, und natürlich gibt es all sowas, auch hier, oder ich nehme an, ich nehme es nicht nur an, das wissen wir ja, dass das eine der Hauptkritiken der AfD in Deutschland ist, dass sie sagt, uns hört ja keiner mehr zu, weil wir dürfen unsere Kritik ja gar nicht äußern, was natürlich Quatsch ist, weil die natürlich ihre Kritik äußern dürfen und eben nicht in irgendwelchen Gefängnissen landen oder sonst was. Das ist halt die Schwierigkeit. Und da sind wir wieder bei dem Gekreische, was du vorhin erwähnt hast, Thorsten, dass in einem demokratischen System natürlich Meinungen gegeneinander antreten und sich und pluralistisch darum kämpfen, wer die Vorherrschaft haben darf, sozusagen, also wer das Mandat kriegt, seine Idee umzusetzen. Und es ist natürlich immer ein bisschen auch chaotischer und nicht so leicht zu lenken wie autoritäre Strukturen.
Ja.
Ja, genau.
Nochmal so einen halben Schritt zurück. Wenn das so ist, wie das, was du gerade skizziert hast, historisch, ne, mit dem innovationsfreundlich und anpassungsfähig und eigentlich auch schon irgendwie eine Resilienz dagegen so einzufrieren. An welchem Punkt kippt das denn aber dann? Ne? Also weil das ist ja offensichtlich, dass das passiert. Und das ist ja so ein bisschen die Frage, geht es dann nur um Macht oder um Deutungshoheit oder um Angst vor diesem Chaos, was wir vorhin schon beschrieben haben? Also irgendwann muss ja quasi mehr oder weniger bewusst diese Entscheidung fallen, historisch kommen wir eigentlich von anderen Positionen her, aber hier muss jetzt irgendwie ein Turnaround stattfinden.
Ja, also ich glaube, historisch sind die 70er Jahre einfach das Jahrzehnt, wo die evangelikale Bewegung ihren Höhepunkt erlebt, aber auch ihren Kipppunkt. Punkt. Man kann das ziemlich genau eingrenzen. Wir haben mit Chicago Declaration von 73 und Lausanner Bewegung von 74 ein Evangelikalismus, der ja konservativ, aber sich relativ offen und gesprächsfähig und dialogfähig hinstellt, relativ, auch mit einer ziemlichen Breite noch der Position. So, und wir sehen im Laufe desselben Jahrzehnts eine zunehmende Durchsetzung fundamentalistischer Ideen, fundamentalistisches Bibelverständnis, Chicagoer Erklärung von 78, also nicht verwechseln mit der linksevangelikalen 73, 78 ist die fundamentalistische und die sofort anschließende oder quasi gleichzeitige Entstehung der christlichen Rechten. Ich glaube, das hängt eng zusammen. Fundamentalismus ist irgendwo ein religiöses Mindset. Das ist dann eben schwarz oder weiß, drin oder draußen, absolute Wahrheit oder Lüge. Christliche Weltanschauung. So, und diese innere Verhärtung und diese Abstoßung von allem, was irgendwie plural war. Und dann eben auch Ablehnung von Frauenordination. Der Riesenkampf um die Southern Baptist. Keine Frau, die irgendwas predigt, lehrt oder leitet. Alle wieder nach Hause, alle zurück in die Küche. So, und dann, ja, da bist du viel anschlussfähiger an rechte Ideenwelten, denn Führung ist natürlich immer auch anthropologisch. Führung der Männer über die Frauen, Führung der Eltern gegenüber den Kindern. Das ist die autoritäre Kiste. Wir kennen dieses dämliche Bild mit diesem Regenschirm. Der Mann beschützt seine Frau, Mann und Frau beschützen die Kinder. Wie sie vom Pastor beschützt werden, wie der Staat die Staatsführung beschützt und wie Gott beschirmt und diese Kette der Autorität sich von oben nach unten hindurch gibt. Und eben von oben nach unten. Und dann hast du keine bindungsorientierte Pädagogik. Und dann hast du keine Ehe und Partnerschaft wirklich gleichberechtigt auf Augenhöhe. Dann hast du keine Basisdemokratie in der Gemeinde. Und dann findest du autoritäre Staatsführer normal. Dann findest du die Beseitigung von einem selbstständigen Recht, Wissenschaftsfreiheit, Pressefreiheit. Du findest es normal, weil die Lüge hat keine Rechte. Zack. So, dann kriegst du das alles eben auf eine Linie. Das heißt, die fundamentalistische Entwicklung innerhalb der evangelikalen Bewegung ist ein erheblicher Faktor, der diesem Rechtsdrill zuarbeitet. Es ist natürlich nicht identisch. Ich kenne linke Fundamentalisten, es gibt alles auf der Welt, aber es ist ein Faktor. Es ist ein ganz klar begünstigender Faktor für so Sachen.
Und wie groß ist die Rolle des Problems, dass man sich als Christen sozusagen in der Defensive sieht gegenüber einer säkularen Welt und sich plötzlich repräsentiert fühlt von einer autokratischen Staatsform, von einer autokratischen Regierung, die sagt, ich kämpfe jetzt für euch, dass ihr wieder mehr Geltung bekommt. In den 20er Jahren in Deutschland war das der Fall. Deshalb haben sich viele Protestanten freudig für den Führer ausgesprochen und sich angeschlossen, weil sie gesagt haben, endlich kämpft mal wieder jemand dafür, dass das Wort Gottes sich durchsetzt. Ne? Selbst in der bekennenden Kirche, wir denken ja immer, die bekennende Kirche war die große Anti-Nazi-Kirche, die sich zur Wehr gesetzt hat. Auch in der bekennenden Kirche waren viele NSDAP-Parteimitglieder und Hitler-Fans sozusagen. Ja. Ist das hier ein ähnliches Moment, dass eine Christenheit sagt, jetzt kämpft mal wieder endlich ein starker Führer dafür, dass wir hier
Das ist zur Geltung immer kommen. So, das ist seit über 200 Jahren so, du hast ein Opfernarrativ, du siehst dich bedroht, so, und es ist eben ein ideologisch erzeugtes Opfergefühl. Das ist ja oft durch reale Zahlen und Daten überhaupt nicht gedeckt. Aber du hast das Gefühl, du kannst nichts mehr sagen, du hast keine Meinungsfreiheit mehr. Das ist ja verbreitet in Deutschland. So, das wird ja ständig geschürt, du darfst nichts mehr sagen. Es wird alles gesagt, das Internet ist voll, gibt kaum noch Grenzen, alles ist sagbar. Aber das Gefühl, man kann nichts mehr sagen. Man möchte nicht nur etwas sagen, man möchte es ohne Widerspruch sagen. Man möchte widerspruchslos einfach tönen, allein, dass du heute ständig Widerspruch kriegen kannst. So viel demokratische Kultur ist ja dabei. Das reicht, dass manche sich verfolgt fühlen, dass du in manchen Kreisen dann eben nicht mehr so angesehen bist oder so. Das ist für die christliche Rechte in den USA sehr, sehr stark. Die haben ein ganz starkes Gefühl, alles geht den Bach runter. Das haben die aber seit Jahrhunderten. Seit Jahrhunderten gibt es diese Jeremia, hier also diese Klagelieder Jeremias. Das ist ein Begriff seit dem 18., 17. Jahrhundert, dass du immer stöhnst, alles geht den Bach runter, Herr hilf, greife ein, gib uns geistgesalbte Leiter und Führer, das endlich wieder und so.
Ne? Ja, Okay, so viel also Analyse. Zum Schluss. Gibt es einen positiven Ausblick? Was machen wir?
Können wir tun? Genau.
Genau. Widerstehen wir diesem schrecklichen Zeitgeist, die Kirche verführt?
Also gehen wir quasi auf ein neues Mittelalter zu, sozusagen aus demokratischer Sicht? Werden die religiösen, autoritären Systeme und es hat ja nun überall auf der Welt Konjunktur, im Islam, im Christentum. Also alle sehnen sich anscheinend nach der starken Hand, die Dinge wieder in Ordnung bringt. Und wie ist deine Stimmung, Thorsten? Hast du deine Koffer schon gepackt?
Ich denke, die Schweiz ist immer noch ein guter Ort.
Ich sitze hier schon in Zürich, ne?
Ja, stimmt. Aber du musst die Familie dann noch nachholen.
Ja, meine Kinder fragen mich schon immer, ob sie kommen können und wie das geht. Also, nein, ich denke, so weit sind wir noch lange nicht. Also falls euch beruhigt, Mittelalter ist auch unerschwinglich. Man kommt ja gar nicht zurück hinter bestimmten Ausformungen der Moderne. Aber na klar, also wir sehen ja eine neue imperialistische Logik. Also die Rhetorik des 19. Jahrhunderts, die ist zurück, dass Großmächte einfach mal so abgrenzen ihre Machteinflusssphären. Und da gibt es die amerikanische Sphäre und die russische und die chinesische und da wird mal hier um eine Insel und sonst wie. Aber das ist eine Logik. Und da treffen sich eben diese Führungsländer so und keine Rolle spielen Mittel- und Südamerika, Europa, Afrika. Die ganzen kleinasiatischen Länder spielen alle keine Rolle. Australien kann zugucken, haben die den bequemsten Tribünenplatz. Und ansonsten ist es wieder das Great Game. Und früher waren es eben England, Frankreich, Russland und Deutschland wollte auch mitspielen. Und das Bittere ist ja schon, das ist ja nicht mehr zu stoppen. Also diese Grundentscheidung, dass wir uns als europäische Gesellschaften remilitarisieren müssen, das ist ja schon auch ein Einschnitt mit wahnsinnig viel Geld. Wir waren ja auf einem Weg, wo wir unsere Kriegstüchtigkeit haben gelassenen Auges verfallen lassen. So, wir waren ja schon für Luxemburg nicht mehr gefährlich oder so, ne? Wenn man dazu hört, was da noch funktioniert hat. So, und es ist ja eine ungeheure einschneidende Entscheidung zu sagen, wir nehmen jetzt Hunderte von Milliarden und wir wollen wieder kriegstüchtig werden und alle anderen auch. Und das boomt ja alles und das verändert Gesellschaften. So, und ich selbst bin ja auch an dem Punkt, wo ich sagen würde, dass es gibt jetzt keine Alternative, weil Abschreckung war etwas, was im Kalten Krieg einigermaßen Überleben gesichert hat. Also ich glaube einfach nicht zu sagen, hier lass uns Kumbaya singen, was soll der Putin uns schon tun und so. Das glaube ich auch nicht mehr. Aber ich finde es eine Tragödie, dass diese Remilitarisierungen weltweit stattfinden. Das Geld hätten wir für eine ökologische Transformation der Wirtschaft gut brauchen können. Das wird nicht stattfinden, das ist auch klar. Und da redet ja im Moment keiner drüber, weil man das Gefühl hat, ja, ist jetzt gerade nicht mehr Zeitgeist und so. Aber es ist ja klar, wir haben die 1,5 Grad überquert, wir werden die 2 Grad überqueren und wir sehen noch gar kein Ende. Und das heißt, es ist ja jetzt schon sicher, in den nächsten Jahrzehnten wird es vermehrt Katastrophen geben. So, ja. Und das ist eine Tendenz und sie ist aktuell nicht zu stoppen und sie wird für dieses Jahrhundert hoffentlich irgendwann verlangsamt werden können, aber die Grundentscheidung ist durch Unterlassung getroffen worden. So, das bringt Destabilisierung vieler Art mit. Es wird Kämpfe um Wasser geben, um Nahrungsmittel, um Ernte. Es wird katastrophale Einschläge werden, einfach neue Krisenszenen schaffen. Das wird Druck, das ist so, also zu optimistisch kann man nicht sein. So, man kann nicht mehr irgendwelche Träume haben. Demokratie ist Endstation der Menschheitsgeschichte. Es wird eigentlich alles gut. Wir werden kiffen und Serien glotzen. Das ist die Zukunft oder so. Nee, man muss wieder ein bisschen strampeln. Umgekehrt würde ich auch sagen, es ist nicht 1933 und es ist auch nicht 1939. Es ist ja viel demokratische Gestaltungsmöglichkeit da. Man kann sich noch viel wehren. In den USA, die können sich noch viel wehren. Es gibt noch viele Möglichkeiten. Das Land ist auch gar nicht so geeignet, ruckzuck in Nationalsozialismus oder Faschismus oder so zu verwandelt zu werden. Dafür ist es so groß. Du hast viel Platz. Es gibt gar nicht so viel Armee und Polizei, dass du die USA quasi durchfaschistisierst oder so. Man kann sich viel wehren und man sollte tatsächlich auch schauen, Demokratie leben, Vielfalt leben, Aufklärung, Wissenschaft, Kunst, Freundschaftsbande, Zusammenhalt, christliche Gemeinschaften, lokale Gemeinschaften, Gewerkschaften. So viel Gutes kann man machen. Und das sind ja eigentlich die Dinge, die man sagen sollte. Ne? Es liebe die Kunst, lass uns Orchester gründen, lass uns Theater und Opern aufführen, große Geschichten erzählen, lass uns Wissenschaft hegen und pflegen, lass uns schauen, wie wir ernsthafte Probleme klären können, ökologische Transformation. Man braucht sinnvolle Ziele. Man kann sich an so schönen Dingen betreiben. Es ist Wahnsinn, dass das Leute sich irgendwie in ein geistiges Gefängnis begeben, wo sie glauben, aus lauter Angst vor links, woke, grün, queeren Menschen irgendwie starke Führer zu brauchen, die sie retten. Wofür? Wofür genau? Um in so einer Hölle wie Trumps Gaza zu landen? Oder was ist die Idee? Da kommt ja auch nichts. Es gibt ja keine Trump-Ideen, wo man sagen könnte, ach, der hat aber schöne Pläne für die Welt. Das ist ja ganz interessant. Das sind ja alles nur Pläne für das oberste Promille. Für die allermeisten Menschen bieten diese autoritären Systeme nichts. So, und Widerstand ist, glaube ich, einfach auch die Dinge schön machen und mit vielen Leuten im Gespräch sein und gucken, dass wir aus unserer Zeit und unserer Freiheit einfach geile Dinge machen.
Genau. Und deshalb, liebe Zuhörenden, ladet euch die Hossertalk-App runter und vernetzt euch und lernt euch kennen und helft euch. Nee, ich meine das ganz im Ernst. Ich glaube wirklich, das ist eine sinnvolle Maßnahme, sich zu vernetzen, sich kennenzulernen, sich zu ermutigen, sich gegenseitig zu helfen. Für was auch immer noch auf uns zukommt, kann das nicht verkehrt sein, jetzt damit einfach schon mal anzufangen. Genau.
Ich würde auch sagen, dass die... Also, man neigt ja immer, egal ob rechts oder links oder Mitte, irgendwie Doomscrolling, wie du es vorhin genannt hast, ist, glaube ich, immer eine Versuchung. Auch die Bibel steht in dieser Versuchung sozusagen, immer die düsteren Dinge irgendwie hervorzuholen und darauf zu zeigen und wie schlimm alles ist und so weiter. Und das gehört wahrscheinlich irgendwie zur DNA, dass wir uns sorgen und vor Gefahren wappnen wollen. Ne? Und wenn man mal so an die Urmenschen denkt, da macht das ja auch sehr viel Sinn, dass es irgendwie, keine Ahnung, dass man die Umwelt sehr genau beobachten muss, um rauszufinden, welche Flut steht an oder Trockenheit oder Insekten oder wie auch immer. So, naja, was ich sagen wollte ist, so der Ansatz von Jesus, den ich quasi, also Jesus spielt ja durchaus auch auf so einer Klaviatur manchmal, ne, darauf hinzuweisen, dass die Dinge nicht alle besser werden und so weiter. Und trotzdem ist sozusagen also was ich bei Jesus so beeindruckend finde, ist diese Hingabe an die Menschen, die er trifft. Also an das direkte Umfeld, er wandert durch die Gegend und trifft Menschen und denen begegnet er nicht Doomscrolling, nicht ausgrenzend, nicht du bist aber falsch, sondern einschließend, inklusiv. Und zwar wirklich in einer Weise, wie er verletzt religiöse Gesetze, er verletzt den Zeitgeist, den es damals gab und so weiter. Also er lässt sich auf Menschen ein. Und irgendwie oder zumindest eine Hoffnung von mir wäre, dass Christen das wieder machen. Also, dass Christen nicht nur darüber diskutieren, welches Unheil gerade wo auf wen zurast. Also, ein bisschen, also wachsam muss man sein, das stimmt schon. Also, das machen wir hier ja auch. Und trotzdem, oder nicht trotzdem, sondern also sich dann wirklich darum kümmern, die Welt um sich schöner zu machen, Menschen zu begegnen, freundlich zu sein. Also wirklich dieses Kerngeschäft des christlichen Glaubens, Menschen hineinholen, ihnen zu helfen, Sozialberatung und so weiter. Weil ich irgendwie denke, wir werden die Probleme nicht auf der theoretischen Ebene lösen können. Also nicht der Einzelne. Wir können unter Umständen eine Stimme haben, als Bewegung, als Gemeinde, als Christen und so. Das ist schon auch wichtig. Also ich will nicht sagen, privatisiert alles, das, aber ihr wisst, was ich meine. Also so diese Idee, dass das, woran man doch eigentlich glaubt, Licht gibt. Und dieses Licht hell macht. Und wenn es bei Menschen heller wird, wird es irgendwie schöner. Und wenn es bei vielen Menschen heller wird, könnte eine Gesellschaft den Schatten entgegentreten. So, also, ne? Also ich will einfach stark machen, dass ich irgendwie denke, hab's jetzt ja genug gesagt.
Ja, und ein bisschen muss man dann, glaube ich, bei den Zukunftsaussichten auch um einen christlichen Realismus ringen. Also klar, Trennung von Religion und Politik war schon immer falsch. Verschmelzung ist auch falsch. Das ist sehr bedenklich. Politische Religion ist keine gute Idee, politisierte Religion auch nicht. So, diese alten Unterscheidungen mit Bonhoeffer vom Letzten und Vorletzten, das ist schon wichtig. Demokratie ist eine gute Idee, weil sie im Grunde das Ganze behandelt als ständige Baustelle, als Vorletztes. So, und wir werden hier nichts Vollkommenes und Ewiges hinkriegen. Wir sind ständig an der Arbeit und müssen Kompromisse und dicke Bretter. Es ist eine gute Staatsform, keine perfekte, aber eine gute, die sagt, wir haben immer Stress, wir haben immer Streit, wir müssen immer diskutieren, manchmal ist es auch anstrengend. Und mehr können wir nicht erwarten. Also das zu schützen ist viel wert. So, und mehr Geborgenheit, Frieden, Halt, Liebe, das finde man bitte schön bei Gott und in seinen privaten Freundesbeziehungen oder in der großen Liebe oder in der Kunst. Da, von der Politik das zu erwarten, ist schädlich. Das sind so diese Ideen der totalen politischen Gemeinschaft. Das ist alles zu viel Mao Zedong und großer Sprung nach vorne. Das ist ja alles Blödsinn gewesen, wie der Faschismus auch. Also da finde ich auch einen linken Realismus, einen progressiven Realismus, der sich irgendwie was überlegt, das Letzte und Vorletzte unterscheiden zu können. Das sind ganz gute Ideen. Meinetwegen Kommunismus als Idee, aber bloß nicht anfangen, wieder Lager zu bauen oder so. Das ist alles ganz schädlich und so. Und ein bisschen Entspannung rein, denn die Politik, auf die wir zugehen, wir können ja jetzt auch nicht sagen, ich werde keinen Amerikaner mehr grüßen und ich fahre da nie wieder hin und ich fahre nur noch nach Skandinavien und so. Am Ende brauchen wir nach wie vor Weltpolitik, die dann eben interessenbasiert sind. Seit Jahrzehnten reden wir mit China. Wir haben Interessen, kein Atomkrieg und kein Klimawandel, der uns alle umbringt. Wir verhandeln, wir machen Abschlüsse, wir dealen. Das werden wir auch mit der schlimmsten Form von Amerika, die vorstellbar ist, machen müssen. Paar Interesse, Atomkrieg, nö, wollen wir gar nicht, Weltall, boah, sollte uns nicht um die Ohren fliegen oder so, Klima, können wir das Allerschlimmste vielleicht verhüten, bitteschön und so. Wir sagen auch Dankeschön, wenn ihr mitmacht, wenn es sein soll, zieh noch einen Anzug an. Interesse basiert, ne? Das ganze Schöne von Freundschaft und Werte ist dann eben Vergangenheit, aber du musst irgendwie reden und du musst da irgendeinen Knochen hinstecken, der da verhandelt. Die haben auch Interessen, wir haben Interessen. Also auf so eine Vernunft muss man auch irgendwie kommen. Das ist in der Schweiz stark. Die sind ja in nichts drin. Die haben ja in dem Sinne auch keine Freunde oder sonst wie. Aber die kommen mit Interessen. Irgendwie kommen die immer klar und haben dann, wir haben und so. Dieses unromantische Politiktreiben, da muss man sich wahrscheinlich auch mehr gewöhnen, wenn man zu idealistisch drauf guckt.
Okay, Leute. Dann würde ich sagen, wir haben versucht, das Feld abzustecken und gute Erkenntnisse zu gewinnen. Danke, Thorsten, dass du uns Rede und Antwort gestanden hast. Danke für deine wertvollen Impulse und Einordnungen, auch historischen Einordnungen.
Das war richtig danke gut. Schön. Ich glaube, ich habe bei euch sowieso meinen allerersten Podcast gemacht über mein Buch Sünde. Ne? Da wart ihr alter Hasen und ich war ein blutjunger Niemand und er hat mich da ans Mikro gelassen. Also schön, schön.
Mittlerweile sind wir blutalte Hasen alle.
Aber wir sind schon sehr stolz darauf, dass wir dich groß gemacht haben, Thorsten.
Ja, so ungefähr. Wie lustig.
Genau.
Okay, Thorsten,
wir lassen das mal so stehen.
Ja. Du warst ja schon öfter bei uns, Thorsten. Wir sprechen noch den Hossa-Segen zum Abschluss und dann gehen wir alle unsere Wege. Vielen Dank, ihr lieben Zuhörenden, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffentlich habt ihr gute Impulse von uns erhalten. Beteiligt euch an der Diskussion, wenn ihr möchtet. Schreibt in die Kommentare auf der Seite. Holt euch die Hossa-Talk-App und kommentiert rege und vernetzt euch. Genau. In diesem Sinne verabschieden wir uns mit einem dreifachen
Hossa!
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 Hossa. Hossa.
Hossa Talk!
Jay, Marco und Profi erklären die Welt.